Auf Null. Gletscherinitiative, der Podcast. Mit Anna Fierz und heute mit mir am Tisch Sophie Fürst, Michelle Andermatt und Marcel Henke aus dem Kampagnenteam der Gletscherinitiative. Hallo.
Hallo.
Hi.
Hallo, Anna.
Die Gletscherinitiative. Mehr als Fahnen an Häuserfassaden. Eine klimapolitische Mindestforderung. Eine Bürgerinnenbewegung. Die Gletscherinitiative wurde vor knapp 2 Jahren eingereicht. Inzwischen gibt es einen direkten Gegenvorschlag des Bundesrates, ein schwächerer Gegenentwurf, als die Initiative forderte. Dennoch, das Netto-Null-Ziel bis 2050 soll in die Verfassung. Nun hat die parlamentarische Phase begonnen und am 11. und 12. Oktober gilt es ernst. Die Gletscherinitiative wird in der UREC, der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates, diskutiert. In diesem Podcast schauen wir uns die Gletscherinitiative ganz genau an. Um was geht es eigentlich? Warum braucht es diese Initiative? Es geht aber auch darum, einen Blick hinter die Kulisse zu erhalten, die Köpfe hinter der Initiative kennenzulernen. Sophie, der erste Kopf, du bist Kampagnenleiterin der Gletscherinitiative. Du warst von Anfang an mit dabei. Symbolisch standest du am Fuß des Steingletschers. Wie muss ich mir das vorstellen?
Es war ein sehr heißer Sommer und lustigerweise hatten wir genau den wettertechnisch kältesten und schlechtesten Tag erwischt in diesem August. Ich war aber nicht alleine dort. Über 80 Personen, darunter auch Marcel Henke, waren mit dabei. Und obwohl wir den Gletscher nicht gesehen haben, wegen Nebel, war es ein sehr toller Tag und ein toller Start für die Gletscherinitiative.
Marcel, du warst auch dabei am Steingletscher. Nichts gesehen. Einiges gesehen und mitbekommen hast du im Dezember 2015 an der UNO-Klimakonferenz in Paris. Du hast als Journalist von dort berichtet. Jetzt bist du Aktivist. Wie kommt's?
Die Klimakonferenz Paris war ja ein Erfolg. Das Pariser Klimaabkommen ist das Resultat davon. Und ich habe damals dann in der Wochenzeitung, in der WOZ, einen Kommentar geschrieben, wo ich sagte, das ist eigentlich ein tolles Abkommen, ein gutes Abkommen, aber man rettet die Welt nicht damit, dass man beschließt, sie darf nicht untergehen. Das heißt, man muss das, was da beschlossen wurde, auch einfordern. Und das ist die Schwäche des Pariser Abkommens, dass es da, dass es überhaupt nicht garantiert, dass es eingefordert wird. Und ich habe dann in dem Kommentar geschrieben, das Pariser Abkommen ist eine Grundlage für die Klimabewegungen in den Ländern, von ihren Regierungen das einzufordern, was sie da unterzeichnet haben. Und ich habe dann immer mehr das Gefühl gehabt, ich habe eigentlich die Schnauze voll davon zu schreiben, man müsste jetzt, also zu schreiben, jetzt müssten die Klimabewegungen das einfordern von ihren Regierungen. Und ich habe auch in Paris noch mit der damaligen Umweltministerin Doris Leuthard darüber gesprochen und sie hat mir eigentlich in erschreckender Offenheit gesagt, dass sie sowieso nicht an das Ziel glaubt, das man da beschlossen hat, dass sie es eigentlich gar nicht ernst meint. Und da dachte ich, okay, in der Schweiz haben wir im Gegensatz zu den meisten Ländern die tolle Möglichkeit, die Regierung zu zwingen mit einer Volksinitiative. Eben, ich habe die Schnauze voll, immer nur zu schreiben, was man tun müsste. Und das hat mich dann bewogen, eigentlich, dass ich den Beruf quasi gewechselt habe und vom Journalisten zum Aktivisten wurde.
Hier möchte ich Michelle noch begrüßen. Du bist der Link zwischen der Kampagne, zwischen der Gletscherinitiative und dem Bundeshaus, der politischen Ebene, als Lobbyistin.
Ja, das kann man so sagen.
Das Wort gefällt dir nicht.
Nein, das Wort Lobbying hat zwar eine negative Konnotation, aber eigentlich geht es beim Lobbying viel auch um Informieren und Informationen weiterbringen, eben auch von der Gletscherinitiative zu Parlamentariern und umgekehrt. Also das heißt sonst auch Politikverantwortliche. Klingt so sehr neutral.
Wie frostig ist es denn gerade im Bundeshaus?
Also nach der Ablehnung zum CO2-Gesetz ist es etwas frostiger geworden. Das ist so. Aber jetzt ist es den meisten Parlamentariern und Parlamentarierinnen klar, dass es in der Klimapolitik weitergehen muss und sie sind daran, weitere Vorlagen dazu zu bearbeiten. Also nächste Woche wird die UREC-N über die Initiative und den direkten Gegenentwurf des Bundesrates beraten. Und Sie können dann entscheiden, wie es weitergeht oder was Sie vorschlagen möchten. Sie haben die Möglichkeit, die Initiative zur Annahme zu empfehlen, was wir natürlich sehr begrüßen würden, aber meistens sehr unwahrscheinlich ist. Sie können den direkten Gegenentwurf des Bundesrates anpassen oder Sie können auch selbst einen indirekten Gegenvorschlag erarbeiten.
Hast du schon eine Einschätzung, in welche Richtung es gehen könnte?
Also ich weiß, dass Diskussionen eben um einen indirekten Gegenvorschlag stattfinden. Und das würde heißen, einen Gegenvorschlag auf Gesetzesebene. Die Initiative ist ja auf Verfassungsebene, der direkte Gegenentwurf ebenfalls. Und das ist der Unterschied zum indirekten Gegenvorschlag, ist, dass dieser auf Gesetzesstufe ist. Und da bestehen gewisse Ideen. Das werden wir am nächsten Dienstag erfahren.
Wie wirst du informiert?
Wir haben im Initiativkomitee auch Parlamentarier und Parlamentarierinnen, unter anderem Isabelle Chevalet von der GLP, welche in der UREC-N eben auch Mitglied ist. Ja, Informationen werden auch über die Initiativkomitee weitergegeben.
Das heißt, ihr seid im ständigen Austausch miteinander?
Vor allem eben Michelle führt die Gespräche. Es gibt aber natürlich noch ganz viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter rundherum, die wir versuchen einzubeziehen, aber logischerweise ist das nicht immer ganz einfach, weil ganz viele Ideen zurzeit auf dem Tisch liegen. Also die Chancen nach dem Nein zum CO2-Gesetz haben sich irgendwie verändert, also die ganze Konstellation. Ja, ich glaube, für Michelle und auch für Marcel ist es nicht immer ganz einfach, weil sich die Situation täglich ändern kann, wenn neue Ideen oder Vorschläge an sie herangetragen werden.
Nachdem am 13. Juni ja das CO2-Gesetz abgelehnt wurde, das war ein extrem schlechtes Signal, auch nach außen, dass die Schweiz Nein sagt zu einem solchen Gesetz. Es war aber auch, es hatte so ein bisschen einen positiven Aspekt insofern, als es natürlich jetzt, also es hat eine große, große Ratlosigkeit ausgelöst. Aber diese Ratlosigkeit geht auch ein Stück weit mit einer gewissen Offenheit für neue Ideen einher. Und da kann, also das ist jetzt mein Versuch, optimistisch zu sein, kann was Positives daraus werden. Der Pessimist in mir sagt natürlich, jetzt haben alle Schiss, wirklich was Gutes zu beschließen. Aber das wechselt wirklich so, also je nachdem, mit wem man spricht und auch die gleichen Leute, wenn man zweimal mit ihnen spricht, dann wechseln die ihre Meinungen. Also es ist im Moment sehr schwierig, da etwas einzuschätzen. Also wenn die erste Sitzung der Kommission vorbei ist, dann ist mal eine gewisse Richtung vorgegeben.
Jetzt habt ihr das CO2-Gesetz schon ein paar Mal angesprochen. Und wie ich das jetzt so raushöre, seht ihr es nicht nur als Scheitern, dass die Abstimmung im Juni nicht durchkam?
Es war schon ein Scheitern. Und gleichzeitig war es eben kein gutes Gesetz. Es hatte gute Elemente drin, aber als Ganzes war es zu schwach. Und es hat zu einseitig auf gewisse Instrumente gesetzt, andere außer Acht gelassen. Und es war schon ein Scheitern, aber ein Scheitern kann im Idealfall, ich versuche jetzt wieder optimistisch zu sein, eben auch Anstoß sein für was, für einen Neustart.
Ich sehe es schon teilweise als Chance für uns, einen neuen Wind in die Klimapolitik zu bringen oder auch andere Vorstellungen, wie Klimapolitik funktionieren soll. Und man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass das CO2-Gesetz ein sehr breiter Kompromiss ist. Deshalb ist das Scheitern sehr, sehr schade. Und es wäre halt sehr schön, wenn wir jetzt mit der Gletscherinitiative noch einmal die Möglichkeit haben, einen breiten Konsens zu finden. Nicht nur politisch, sondern es ist dann eben auch unsere Aufgabe, in der Kampagne die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass wir wirklich auch mehr Planbarkeit in der Klimapolitik benötigen und die Gletscherinitiative eine Möglichkeit dafür ist. Aber das ist eine Herkulesaufgabe, aber ja, ich glaube, da, wie Marcel gesagt hat, haben wir viele Chancen, die wir hoffentlich auch nutzen können.
Gleichzeitig ist das CO2-Gesetz ziemlich knapp abgelehnt worden und aus verschiedenen Gründen, die da zusammengekommen sind an diesem Sonntag, 13. Juni, Und hätte die Abstimmung an einem anderen Sonntag stattgefunden, bin ich überzeugt, wäre das Gesetz angenommen worden. Und deswegen sind wir auch überzeugt, dass die Bevölkerung konkrete Massnahmen für mehr Klimaschutz möchte. Das hat auch die Nachabstimmungsbefragung gezeigt, die Ende Juli rausgekommen ist und die Abstimmung zum Klimaschutzartikel im Kanton Bern gerade vor ein paar Wochen, dass er stark deutlich angenommen wurde.
Also sie wäre durchgekommen, die Abstimmung, meinst du, wenn es an einem anderen Sonntag passiert wäre? Warum?
Ja, wenn die Abstimmung nicht gleichzeitig mit den beiden Pestizidinitiativen stattgefunden hätte und so nicht einseitig mobilisiert hätte auf dem Land. Das heißt, es gab wie eine Mobilisierung, die nicht repräsentativ für die Bevölkerung war.
Aber ja, aber es heißt für uns schon auch, dass eben wir wirklich schauen müssen jetzt mit der Gletscherinitiative, dass wir auch quasi auf dem Land, ich mag das Land-Stadt-Graben-Thema nicht gerne, weil ich denke, es gibt ja viele Menschen, die auch in der Agglomeration leben, was ist das Land oder Stadt? Also ich mag das nicht, sondern ich denke, wir müssen einfach eine Mehrheit davon überzeugen und das sollten wir erreichen.
Du als Kampagnenleiterin der Gletscherinitiative, das ist ja genau deine Aufgabe.
Ja, und diese Aufgabe heißt auch immer sehr viel Druck, weil ich persönlich habe auch versucht, jetzt noch einmal diese verschiedenen Kampagnen durchzugehen und schauen, was können wir daraus lernen, was ist für uns wichtig und wie es Michelle gesagt hat, oder die Menschen wollen mehr Klimaschutz. Und ich glaube, es ist an uns, diese Menschen zusammenzubringen und sie gemeinsam zu mobilisieren. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht finden wir das perfekte Rezept, um eine solche Mobilisierungskampagne, wie wir sie machen, also der Initiative an der UNE zum Erfolg zu verhelfen. Wenn wir das Rezept gefunden haben, dann sind wir, ja, es wäre sehr schön, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.
Diese Arbeit zeigt sich ja auch in verschiedenen Strategien, die ihr jetzt ausprobiert und durchführt, wie Crowdlobbying. Ich stelle jetzt einfach mal das Wort so in den Raum.
Ja, also wir verfolgen eher, sagen wir mal, einen sogenannten Prototyping-Ansatz. Das heißt, wir versuchen immer wieder mal Neues, schauen, ob es funktioniert. Crowdlobbying bedeutet, dass wir zusammen mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern lobbyieren oder sie auffordern, uns zu unterstützen, bei Politikerinnen und Politikern auch Druck zu machen, ihre Argumente darzulegen, warum sie die Gletscherinitiative unterstützen sollten. Und oft kommt dann die Kritik, ja, aber dann bekommen die Politikerinnen und Politiker so viele E-Mails und nein, das muss man sich nicht so vorstellen, sondern wir sammeln das auf einer Plattform. Aktuell heute Morgen, es ist Donnerstagmorgen, haben wir über 6300 solche Nachrichten. Die werden gesammelt in einem Dossier und so den Parlamentarierinnen und Parlamentariern übergeben. Es ist also kein Zuspammen, wie viele das Gefühl haben.
Ja, und ich denke, mit dem Crowdlobbying geht es uns auch darum, den Unterstützer und Unterstützerinnen der Gletscherinitiative den parlamentarischen Prozess näher zu bringen und dass sie wie zu involvieren in diesen Prozess, wer jetzt was entscheidet, welches die Rolle der Kommission ist. Und das möchten wir den Menschen wie näher bringen, dass sie das auch wissen und sich einbringen können.
Den Bürgerinnen auch Politik erklären.
Ja, genau.
Ja, weil es ist schon kompliziert, aber es ist auch sehr langfristig eine Initiative. Also wir haben, wie du es eingangs erwähnt hast, vor fast 2 Jahren eingereicht. Jetzt lief so quasi nicht viel, 2 Jahre lang. Jetzt kommt der parlamentarische Prozess, den viele auch nicht mitverfolgen. Und plötzlich stimmt man circa 3 bis 4 Jahre nach der Einreichung über diese Initiative ab oder über einen Gegenvorschlag, der vielleicht ganz etwas anders aussieht, wo dann so wie die 3 bis 4 Jahre dazwischen wie fehlen, und das finden wir sehr schade und deshalb möchten wir auch alle mit auf diese Reise nehmen, auch für das politische Verständnis.
Und Marcel, für dieses politische Verständnis, die Forderung der Gletscherinitiative ist ja eigentlich das klimapolitisch absolute Minimum. Was haben die Leute dann noch nicht verstanden?
Wenn wir zum Beispiel Nachwahlbefragung anschauen nach dem 13. Juni, die von der Uni St. Gallen gemacht wurde, dann sieht man zum Beispiel, dass ein Konzept wie Lenkungsabgabe nicht verstanden wurde. Also selbst Befürworter, Leute, die ja gestimmt haben, haben das zur Mehrheit nicht verstanden, dass da Geld zurückverteilt wird. Und ich glaube, wenn ich jetzt das ein bisschen aufmache und nicht nur vom 13. Juni spreche, was viele nicht verstanden haben, ist einerseits die Dringlichkeit, die enorme Dringlichkeit. Also die meisten Leute, es gibt wenige, die heute noch sagen, es gibt gar keinen Klimawandel. So klar, es gibt einen Nebelspalter und die Weltwoche, aber die nehme ich nicht mehr allzu ernst. Aber wie dringlich das wirklich ist, ich sage es jeweils so, die Klimakrise ist kein Problem, weil ein Problem ist etwas, was man lösen kann und dann hat man es gelöst. Aber die Klimakrise können wir nicht mehr lösen, wir können sie nur noch versuchen zu begrenzen. Und das ist mal das eine. Das andere ist, was auch noch weitgehend unverstanden ist, und das hat dann viel mit dem Nein am 13. Juni zu tun, diese Idee, Umweltpolitik muss wehtun, damit sie wirkt und sie kostet. Und das wollen die Leute, viele nicht, und dann sind sie dagegen. Und diese Wahrnehmung ist eben falsch. Und es hat dann oft auch die Befürworter und Befürworterinnen des Gesetzes haben gesagt, ja, aber es kostet gar nicht so viel, womit sie natürlich bestätigen, es kostet nicht so viel, aber es kostet. Unter dem Strich kostet es eben gar nichts. Das heißt, wenn wir den nötigen Umbau des vor allem Energiesystems, es geht ja nicht nur um Energie, aber vor allem Energie, wenn wir den vorantreiben und ambitioniert vorantreiben, dann bringt das uns Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land. Das heißt, es kostet am Ende gar nichts. Es tut nicht weh. Es gibt natürlich Verschiebungen und es tut der Erdölwirtschaft, der tut's weh, klar. Die ist ja zum Glück nicht ganz so groß in der Schweiz. Aber die Arbeitsplätze, die dort verloren gehen, werden durch ein Mehrfaches ersetzt werden im Bereich erneuerbarer Energien. Oder auch im Baubereich steht viel an, nicht Neubauten, sondern die bestehende Bausubstanz so zu korrigieren, dass man eben mit weniger Energie auskommt, mit anderer Energie. Und das ist eine Chance auch, selbst wenn es das Problem des Klimas gar nicht gäbe, die wir eigentlich packen sollten. Und das, glaube ich, ist noch weitgehend nicht angekommen, weder in der beiden Bevölkerung noch auch bei den Journalistinnen und Journalisten.
Jetzt hast du in einem Nebensatz die Erdölindustrie angesprochen. Michel, es gibt eine Gegenlobby, eine Gegenseite zur Gletscherinitiative. Wer ist das?
Also bis jetzt gibt es keine aktive Gegenkampagne. Aber das wird sich ja noch zeigen, bis es zur Abstimmung kommt. Aber wir wissen, dass schon nur die Partei SVP nicht einverstanden ist mit den Forderungen der Gletscherinitiative, so wie auch die Erdöllobby es nicht ist, weil sie damit zu verlieren haben.
Diese PolitikerInnen versucht ihr umzustimmen.
Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Also ich glaube, es ist immer die große Frage, wie dogmatisch gewisse Politikerinnen und Politiker unterwegs sind, ob es eine Chance überhaupt gibt, mit ihnen Schritt 1 überhaupt ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, da versucht Michelle, was sie kann. Aber es ist klar, also momentan liegt unser Fokus auch auf der UREC. Wir werden sehen, was es noch für spannende Gespräche geben wird mit Politikerinnen und Politikern, die wir momentan auf der Gegenseite einschätzen. Das ist eine Einschätzung. Wir wissen es teilweise einfach auch nicht. Wie gesagt, die Lage ist relativ unsicher, auch von den Positionen her. Deshalb kann es noch die eine oder andere Überraschung geben. Also wer weiß. Also es wäre nicht das erste Mal, dass es Überraschungen gibt bei dieser Gletscherinitiative, nur schon beim Start, als Marcel es geschafft hat, Rudi Noser ins Initiativkomitee zu holen, quasi einen liberalen Politiker, der so wie die Gletscherinitiative aufgestellt ist, hinter einem sehr, sehr konsequenten Ausstieg aus den Fossilen steht, also so mit einem Verbot.
Ich hatte auch so die Idee im Kopf, die Freisinnigen sind da dagegen. Unterdessen erstaunt mich das überhaupt nicht mehr und ich finde es total konsequent, dass ein Rudi Noser dabei ist, weil Klimapolitik ist freiheitliche Politik. Also wenn ich die Freiheit langfristig schützen will, dann muss ich das Klima schützen. Und Rudi Noser hat das verstanden. Und was ich auch realisiert habe unterdessen, dass ganz viele Freisinnige und andere Politikerinnen, die eben nicht links stehen, das verstanden haben. Diese Vorstellung, Umweltpolitik sei etwas Linkes, das ist auch bei uns in den Medien sehr tief verankert. Das hat sich irgendwie in der Schweiz ein bisschen so ergeben, dass es eher die linken Parteien sind. Aber es ist natürlich kein linkes Anliegen. Es ist ja auch ein konservatives Anliegen, unsere Lebensgrundlagen zu bewahren. Es ist ein sehr liberales Anliegen, weil die Umweltzerstörung Freiheiten bedroht. Und insofern, ich war zu Beginn auch freudig überrascht, dass wir Leute wie einen Rudi Noser gewinnen konnten. Unterdessen, auch seit ich Rudi kennengelernt habe, merke ich, das ist eigentlich total konsequent und logisch und normal.
Und ich glaube, dieses Normal oder Logische müssen wir versuchen, verständlich zu machen. Auch in der Kampagne oder in Gesprächen mit den Politikerinnen und Politikern. Weil für mich ist es immer, wenn ich von der Gletscherinitiative spreche, dann auch, weil ich von Anfang an überzeugt war, auch vom Initiativtext, weil sie gibt uns die Möglichkeit, als Gesamtgesellschaft eine Herkulesaufgabe zu bewältigen. Und wir brauchen jede und jeden. Und diese Initiative gibt Rahmenbedingungen vor, wie wir quasi in den nächsten 30 Jahren die Schweiz verändern sollten, damit wir wieder gut aufgestellt sind und nicht mehr in so einer Klimakrise stecken. Und ich glaube, gerade diese Weitsichtigkeit ist auch ein großes Plus und können sich viele, sagen wir mal, konservativere oder liberalere Politikerinnen und Politiker dahinter stellen. Und wir haben die Aufgabe zu zeigen, dass es eben genau deshalb kein grün-linkes Thema ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches.
Was ist denn so innovativ an der Gletscherinitiative?
Ich weiß nicht, ob die Gletscherinitiative innovativ sein soll. Sie soll das Problem so lösen, sie soll die Krise derart bewältigen und dass die Schweiz einen Beitrag leistet und der angemessen ist der Dringlichkeit. Wir fordern den Ausstieg aus fossiler Energie. Das ist an sich nichts. Ist klar, das ist was Neues, wir sind noch nie aus der fossilen Energie ausgestiegen, aber dass man erkennt in der Umweltpolitik, dass es Dinge gibt, die schaden und die man, mit denen man einfach aufhören muss, das ist nichts Innovatives. Das Waldgesetz in der Schweiz, 1870er Jahre, da hat man verboten, Wald zu roden. Und wenn man doch rodet, muss man es ersetzen, woanders. Auf internationaler Ebene das Montreal-Protokoll, das die Ozonschicht zerstörenden Substanzen, die sogenannten Chlor-Kohlenwasserstoffe, verboten hat. Also da hat man erkannt, diese Stoffe zerstören Lebensgrundlagen, die muss man verbieten. Also das ist nichts in diesem Sinne Innovatives. Wir wollen einfach gute Vorschläge für eine gute Politik machen. Es beinhaltet auch, das Wort Innovation kommt vor im Initiativtext. Das heißt, dass wir Instrumente der Technologie und Innovationsförderung vorsehen. Mir persönlich ist es noch wichtig, dass Innovation nicht verstanden wird als einfach Erfinden neuer Techniken, weil die Techniken, die wir brauchen, die haben wir eigentlich, sondern das beinhaltet vor allem auch die Frage, wie erreichen wir es, dass diese Techniken sich auch durchsetzen können, also dass die klimaverträglichen Techniken sich gegenüber den nicht klimaverträglichen durchsetzen. Das ist nichts, ein Selbstläufer. Technik funktioniert nicht einfach so irgendwo losgelöst vom Rest, sondern das passiert in gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ökonomischen Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen werden von der Politik gesetzt. Und wir wollen die Rahmenbedingungen eben so setzen, dass das Ziel am Ende erreicht wird.
Das war Auf Null. Gletscherinitiative, der Podcast, die allererste Folge, heute mit Sophie Fürst, Michelle Andermatt, Marcel Henki vom Kampagnenteam der Gletscherinitiative und Anna Fierz. Danke Sophie, Marcel, Michelle für eine erste Annäherung an die Gletscherinitiative. Und es gibt noch einiges zu diskutieren und zu vertiefen, und ich freue mich auf die nächste Runde in rund 2 bis 3 Wochen, je nach Ausgang der Kommissionssitzung. Tschüss.
Ciao.
Tschüss, Dana.
Tschüss, danke.
Auf Null, Gletscherinitiative, der Podcast, ist eine Produktion von Podcast Lab, zu hören auf Spotify, Apple Podcast, auf der Webseite der Gletscherinitiative und überall, wo es gute Podcasts gibt.